Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Viele träumen vom lieben Gott, obwohl wir in der Bibel nicht nur diese Liebe, wie wir sie uns vorstellen, finden mit ihm verbunden, sondern da gibt es auch Gerichte Gottes. Viele klagen über einen gleichgültigen Gott angesichts des Unrechtes, was man in dieser Welt hat und des Leides, obwohl Gott doch schon erschreckende Gerichte geschickt hat, um zu bestrafen. Viele klagen über einen schwachen Gott, obwohl man in der Bibel von starken Gerichten lesen kann. Manchmal hat man den Eindruck, dass unkirchliche Leute Gottes Gericht fordern und kirchliche Leute Gottes Gericht lieber unter den Tisch fallen lassen. Aber so geht das nicht. Heute lesen wir einen weiteren Abschnitt aus dem Leben des Abraham. Dabei wird er Zeuge eines gewaltigen Gerichtes Gottes. Aus dem 19. Kapitel im ersten Buch Mose lese ich auszugsweise. Die zwei Engel kamen nach Sodom am Abend, Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor, und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und neigte sich bis zur Erde und sprach: Siehe, liebe Herren, kehrt doch ein im Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht, lasst eure Füße waschen und brecht früh morgens auf und zieht eure Straße. Aber sie sprachen: Nein, wir wollen über Nacht im Freien bleiben. Da nötigte er sie sehr, und sie kehrten zu ihm ein und kamen in sein Haus. Und er machte ihnen ein Mahl und hat ungesäuertes Brot und Kuchen gebacken, und sie aßen. Die Männer sprachen zu Lot: Hast du hier noch einen Schwiegersohn und Söhne und Töchter, und wer dir sonst angehört in der Stadt, den führe weg von dieser Stätte, denn wir werden diese Stätte verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn, und er hat uns gesandt, sie zu verderben wegen ihrer Schuld und Sünde. Da ging Lot hinaus und redete mit den Männern, die seine Töchter heiraten sollten: Macht euch auf und geht aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber es war ihnen nur eine lächerliche Info. Und als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sprachen: Mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht auch umkommst durch die Missetat dieser Stadt. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, und weil der Herr ihn verschonen wollte, und führte ihn hinaus und ließen ihn erst draußen vor der Stadt wieder los. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen vom Himmel herab auf Sodom und Gomorra, vernichtete die Städte und die ganze Gegend und alle Einwohner der Städte und was auf dem Lande gewachsen war. Und Lots Weib sah hinter sich und war zur Salzsäure. Abraham machte sich früh am Morgen auf an den Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte, und wandte sein Angesicht gegen Sodom und Gomorra und alles Land dieser Gegend und schaute, und siehe, da ging ein Rauch auf vom Land wie Rauch von einem Ofen. Rauch und Schall, alles ist verloren. Wir hatten beim letzten Mal oder die letzten Male gehört, wie Abraham Besuch bekommt, göttlichen Besuch, und bis heute weiß man nicht so richtig. Der Herr kommt zu ihm, heißt es, dann heißt es wieder, Engel sind bei ihm, und er bewirtet sie, und dann weiht der Herr ihn ein in die Pläne, die er hat mit Sodom und Gomorra, und dann fängt Abraham zu bitten und zu beten, weil er einmal diese Menschen dort lieb hat und sagt: Du kannst doch nicht einfach alle da umkommen lassen. Es gibt bestimmt Gerechte darunter, so und so viel. Um Gottes Ehre willen, um seiner Liebe zu Gott willen. Gott, das kann doch nicht sein, dass jemand dann sagt: Du hast gerechte Leute einfach umkommen lassen. In aller Geduld betet er immer wieder noch weiter. Und er betet in aller Demut, weil er damit rechnet, wenn Gott etwas sagt, dann muss ich mich unter Gott beugen und sein Wort auch akzeptieren. Und er sagt auch: Herr, entschuldige bitte, dass ich nochmal mit dir darüber rede, über dieses Thema. Wer das letztes Mal nicht so gut verstehen konnte, akustisch, es gibt noch CDs davon, auf der ist alles gut akustisch zu hören. Es ist kein schöner Text, den wir heute lesen, und man neigt dazu, um zu sagen, naja, ich nehme mal einen anderen Text. Aber ich kann das nicht machen, sondern ich muss doch sehen, was Gott tut und wie seine Geschichte ist. Gott ist nicht nur der liebe Gott, der Gleichgültige, der Schwache, der irgendwie nicht alles mitkriegt, den am Ende irgendwie schon noch rumkriegt. Er kann genauso mit Gericht reagieren, mit härtesten Konsequenzen. Dazu ist er nicht zu schwach und ihm ist unser Leben nicht gleichgültig. Das sehen wir nicht nur hier, das sehen wir bei Adam und Eva, als sie das Paradies verlassen müssen. Da schickt er die Sprachverwirrung, als man sich selber einen größeren Namen machen wollte als Gott selber in Babel beim Turmbau. Da kommt die große Sintflut, da kommen die 10 Plagen in Ägypten und da kam die babylonische Gefangenschaft für das Volk Israel. Und so konnte auch ein Zacharias eine Zeit nicht sprechen, weil er Gott nicht glauben wollte, oder so fielen Ananias und Sapphira tot um, weil sie Gott betrügen wollten. Wer Gott ohne Gericht verkündigt, verkündigt nur die halbe Wahrheit. Denn hätte Jesus am Kreuz nicht eine Todesstrafe ertragen müssen, wenn der liebe Gott am Ende schon jeweils ein Auge zudrückt, dann wäre alle Adventszeit einfach eine Luftnummer, wenn Jesus sowieso nicht zum Gericht wiederkäme und wir uns darauf vorbereiten müssten, auf die Begegnung mit ihm. Ja gut, Gott will ein gnädiger Gott sein, deshalb kommt Jesus auch jetzt noch nicht wieder, damit so viele wie möglich noch umkehren können. Im 2. Petrusbrief lesen wir davon, Kapitel 3. Deshalb hat er nicht gleich ein Feuer vom Himmel fallen lassen auf Samarien, auf die Stadt der Samariter, die ihn nicht übernachten lassen wollten. Seine Jünger, die hatten gesagt, lass doch hier einfach ein Feuer auf diese Stadt fallen. Er sagte, nein, nein. Deshalb hat Jesus die Todesstrafe auf sich geladen, damit wir die Chance der Begnadigung haben. Gott ist ein gnädiger Gott, natürlich, und er bietet die Gnade an. Er ist schon ein gnädiger Gott, doch gleichzeitig ist er ein Gerechter, der Unrecht straft, und dazu steht er auch. Auch dieses Wort bleibt. Er wischt es nicht einfach weg und sagt, okay, das war ein bisschen hart, wie ich es gesagt hatte. Ich werde es jetzt mal ein bisschen korrigieren. Er ist ein konsequenter Gott und der zu seiner eigenen Entscheidung auch steht. Es war das Unrecht in Sodom und Gomorra. Warum haben sie nicht geglaubt? Weil es ihnen so schlecht ging? Kann ich nicht an Gott glauben? Nein, das Problem war genau andersrum. Sie lebten in der fruchtbaren Ebene, dort wo Lot sich hat extra diesen Teil ausgesucht und wo er gesagt hat, okay, ich möchte diesen Teil, weil Abraham und Lot sich einigen mussten, wo werden ihre Schafhirten als nächstes weiden, wo wollen sie wohnen. Das war eine fruchtbare Gegend, wasserreich, so dort wie es in diesem Zweistromland immer wieder auch ist, fruchtbare Nilebene, mit der fruchtbaren Nilebene hat man es verglichen oder mit dem fruchtbaren Zweistromland. Man hatte volle Scheunen, man konnte aus dem Vollen schöpfen, man konnte das volle Leben genießen, doch man hat Gott völlig vergessen. Das ist mir nicht ganz unbekannt. Wir haben das letzte Mal schon darauf hingewiesen, war schon das letzte Mal davon die Rede, dass die vollen Scheunen und die vollen Kühlschränke und die vollen Tische noch lange nicht einen vollen Glauben bringen. Ganz im Gegenteil kann es passieren, dass man undankbar ist. Und das ist eine der Grundsünden, wie wir es im Römerbrief lesen, der Undank, den wir Gott gegenüber schuldig sind. Und wir tun so, als ob wir es uns alles selbst zu verdanken hätten. Als ob wir ihn nicht bräuchten. Wir können doch leben, wie wir wollen. Das ist das große Unrecht in Sodom und Gomorra. Undank Gott gegenüber, trotz aller Fülle. Etwas, das sich in der Geschichte ja dann auch schon immer wieder nachher wiederholt hat. In dem Buch Richter ist das relativ eng miteinander immer wieder zu lesen. Es ging ihnen gut und da vergaßen sie Gott. Dann kamen Probleme und Feinde, da schrien sie zu Gott und Gott war gnädig. Hat geschickt Richter und so weiter, dass sie wieder befreit wurden von den Feinden. Und dann ging sie wieder gut und dann vergaßen sie wieder Gott. Und die Geschichte ist leider so. Und es ist traurig und es tut Gott selbst weh, dass er Gott immer erst so eingreifen muss, damit wir zu ihm finden. Und ich glaube, ich muss das nicht lange ausführen, wie wir selber bis heute sind. Wir haben einen starken Tag, danke Gott, und dann ist es gut. Wir haben schwache Tage, da liegen wir ihn in den Ohren. Da vergessen wir ihn nicht. Und dann ringen wir darum, Herr, ist bis heute unsere Schwachstelle, und Israel ist es genauso gegangen und vielleicht genauso einer Kirche. Wenn sie sich stark fühlt, dann hat sie viele tolle Ideen, die vielleicht gar nicht toll sind. Aber wenn sie schwach ist, dann weiß sie, an wen sie sich wenden muss. Volle Kühlschränke bringen noch nicht volle Kirchenbänke, volle Kaufhäuser bringen noch lange nicht volle Gotteshäuser, und hohe Bodenwertzahlen bringen noch lange nicht hohe Gottesdienstzahlen. Es ist kein Geheimnis, dass in den satten Industriestaaten die Gemeinden kleiner und lebloser sind oft als in so manchen armen Ländern. Ein weiterer Grund für Gottes Gericht war die Maßlosigkeit. Man lebte in Saus und Braus, man lebte ohne Rücksicht auf Verluste und auf die Mitmenschen. Ja, als Lot, der dort wohnte, die Gäste hatte, da hatte man ihn sogar aufgefordert, die Gäste einfach rauszugeben, damit sie sexuell missbraucht werden können. Das war das Leben, so wie man es haben wollte, und so meinte man, seine Lust und seine Freude, seine Maßlosigkeit ausleben zu können. Auch das kommt uns nicht ganz unbekannt vor. In einer Gesellschaft, die genug hat, weiß man nicht mal, was man noch so anstellen soll. Jung und alt wollte man einfach miteinander, die wollten die Tür eintreten, also wir wollen das so jetzt haben. Wenn Menschen maßlos werden, zügellos werden, dann werden sie unerträglich. Wenn Menschen ohne Maßstab leben, dann werden sie gefährlich. Wer meint, wir haben die totale Freiheit und das ist das Tollste, was es gibt, der hat völlig daneben gedacht. Das ist wie ein Haus ohne Wände, das gibt keinen Schutz, wenn es regnet, wenn der Wind kommt. Wir brauchen den Schutz, wir brauchen Gottes Gebote. Und Gottes Gebote wollen uns nicht einengen, sondern sie wollen uns schützen. Und ich nehme es ja sehr wohl wahr, dass ich geschützt bin mit Gesetzen, dass mich nicht jeder einfach beklauen und bestehlen kann. Bin ich ja sehr froh, dass das eigentlich unter Strafe steht und vieles andere auch, was wiederum ja letztendlich auch von den 10 Geboten abgeguckt wurde. Und wenn das höchste Gebot sei und ist, dass jeder miteinander in Liebe umgeht, na, das ist doch der schönste Schutz, den es gibt. Der andere meint es gut mit mir. Aber wenn das nicht mehr ist, wenn es nur darum geht, wie bin ich hier ganz vorne dran? Wie bin ich der Größte? Wie kommt meine Idee durch? Und wie kann ich mich ausleben? Und diese Welt ist vielleicht alles, was ich habe. Deshalb muss ich alles mitnehmen, was ich auf dieser Welt bekommen kann. Dann geht es drunter und drüber. Und wenn Ihnen sowas irgendwo bekannt vorkommt, dann ist das genau das Resultat dessen. Wenn man Gottes Gebote zur Seite schiebt, da hat man keine Spur mehr im Leben. Maßlosigkeit zerstört, ob bei Geld oder Alkohol, ob bei Fernsehen oder ob bei Partnern mit schönen Nächten. Dort, wo es maßlos wird an dieser Stelle, Spitzensport und Sahnetorte, Internet und Ähnliches, in der Maßlosigkeit zerstört es. Sie zerstört mich selbst, sie zerstört die Beziehung zu Menschen und am Ende auch die Beziehung zu Gott, weil ich nämlich ihn dann völlig links liegen lasse. Und Gott, der übersieht das nicht. Wenn wir Gott vergessen, ist er nicht plötzlich weg. Der bleibt da, auch wenn wir ihn vergessen. Und dann gab es noch einen weiteren Grund für das Gericht, die Gottlosigkeit. Sie haben nur ein müdes Lächeln. Wenn Gott sein Wort gesagt hat, dass das Gericht kommen wird, sie lächeln drüber die Information, die Lot ihnen gibt und sagt, Mensch, ihr müsst rauskommen. Und ihr habt einen Weg der Rettung. Es gibt einen Weg der Rettung. Ach, naja, wird schon nicht so sein. Sie haben ein müdes Lächeln dafür nur übrig. So verhalten sich wohl viele, auch in unserem Land. Was? Gott soll retten, es gibt eine Rettung. Für was eigentlich? Obwohl es natürlich so viele Ängste gibt und eigentlich eine ganz profane Welt uns auch sagt, dieser Planet könnte ein Ende haben. Oder manche auch gesundheitlichen Situationen. Man will da nicht einsteigen, sondern es wird bei mir schon irgendwie gut gehen. Sie bekämpfen nicht die Kirche, aber sie lachen über die, die hingehen. Sie verbrennen keine Bibeln, aber sie lesen auch nicht darüber oder da drin. Sie lächeln darüber, wenn jemand in der Bibel liest. Sie feiern Weihnachten und Ostern, aber lächeln über die, die wirklich an die Auferstehung glauben oder an die Menschwerdung Jesu durch eine Jungfrauengeburt. Sie kennen die 10 Gebote, lächeln darüber, obwohl sie sich wünschen, dass auch nicht beklaut werden. Für Sodom und Gomorra brauchte dies Gottes Gericht. Es wird ein großes Erdbeben gewesen sein und am Südzipfel des heutigen Toten Meeres, dort ist mal Sodom und Gomorra gewesen. Und Abraham, der dann hinkam, sah dann, es war auch alles nur noch Rauch und Schall. Extrem flach, zum sonstigen Meer ist dort dieser Teil. Asphalt und Schwefelreste sind dort zu finden und durch brennende Gase entsteht dies. Undankbarkeit, Maßlosigkeit, Gottlosigkeit brachte dieses Gericht. Und es ist tot dort. Dort lebt kein Fisch in diesem Wasser. Doch wir sollten nicht einfach nur zusehen, wir sollten fragen, was kann uns retten? Wir feiern doch Ewigkeitssonntag. Wie können wir eine Ewigkeit auch erleben? In Sodom und Gomorra gab es ja die Rettung für Lot und einen Teil seiner Familie. Dafür waren 2 Dinge wichtig. Erstens, Lot hat Gottes Boten aufgenommen, als man über ihn herfallen wollte, über seine Boten hat er sich für sie eingesetzt, sie geschützt. Wer nicht in Gottes Gericht umkommen will, braucht ein weites Herz, ein offenes Herz für Gott selbst. Auch dort, wo er ihn nicht versteht. Wenn Jesus anklopft, wie wir es in Kapitel 3 in der Offenbarung lesen, dann ist es wichtig, dass wir unser Herz ihm öffnen und dass wir sagen, okay, Jesus, komm in mein Leben, bleib in meinem Leben, führe mich, führe mein Leben, leite mich. Ich möchte auf dich hören, du sollst bestimmen, wo es lang geht. Wir brauchen dies und das ist auch etwas, was sich immer wieder fortsetzt. Es gibt dieses Lesezeichen in unseren Liederbüchern, wo es genau so steht, komm zu mir. Und wo Liedverse draufstehen, das ständig wiederholen. Eines der bekanntesten ist das, macht hoch die Tür, Strophe 5, komm, oh mein Heiland, Jesu Christ, mein Herzenstür, die offen ist. Lot hatte ein offenes Herz, er hat sie aufgenommen und zweitens war damit verbunden für Lot, dass er auf die Boten hörte, dass er auf Gottes Wort gehört hat. Er hat seine Familie benachrichtigt, er hat selber sich dann auf den Weg gemacht. Gut, er musste fast gezwungen werden, heißt es hier, aber gut, er ist dann mitgekommen. Und wer Gottes rettende Botschaft überhört, der wird dann nicht die Rettung finden. Gott zu überhören, das ist nicht unhöflich, das ist lebensgefährlich. Wenn ich einen anderen irgendwie überhört habe, ja, das kann sein, es ist vielleicht unhöflich, aber es ist lebensgefährlich, aber es gibt auch lebensgefährliche Situationen, wo ich das, wenn ich etwas überhöre, ein Auto fährt und ich rufe jemanden zu, nein, du kannst jetzt nicht auf die Straße, dann wäre es für den lebensgefährlich zu gehen. Lot hörte und wurde gerettet, so auch Noah, der hat gehört und er wurde gerettet, auch Israel hat gehört und hat dann das Passafest gefeiert und hat das Lamm geschlachtet und ist dann bei der 10. Plage nicht umgekommen. Und so auch wir, wenn Jesus wiederkommt zur Vollendung und zum Gericht, wenn wir auf ihn hören. Da wird alle Undankbarkeit gerichtet, alle Maßlosigkeit, alle Gottlosigkeit. Sie wird auffliegen, sie wird aufgedeckt werden. Alles ist offenbar vor dem Richterstuhl Christi, heißt es an anderer Stelle. So passt man nicht zum lebendigen Gott mit der Maßlosigkeit und Gottlosigkeit. Deshalb geht es nicht, bei ihm zu leben, sondern gibt es nur den ewigen Tod dafür. Überleben wird, wer auf Gottes Botschaft hört, wer ihn aufnimmt, wer ihm folgt. In dem Sinn sagt Jesus, wer mein Wort hört und glaubt dem himmlischen Vater, der kommt nicht in das Gericht. Der kommt nicht in das Gericht. Das heißt, wer auch sein Angebot glaubt, der Vergebung und der Reinigung, der kommt nicht in das Gericht. Das ist übrigens keine Leistungsfrage. Was muss ich geschafft haben? Was muss ich alles gemacht haben, damit mich Gott akzeptiert? Ich muss ihm einfach vertrauen. Und mein Leben ihm anvertrauen. Ist natürlich nicht schlecht und es ist sehr toll, wenn ich dann aus Dankbarkeit für ihn da bin und aktiv bin. Aber das ist meine Antwort, das ist nicht die Voraussetzung. Gott wird sein Gericht wahrmachen, so wie wir es bei Sodom und Gomorra gesehen haben und auch in anderen Situationen. Abraham ist Zeuge davon gewesen. Dabei schlägt Gott nicht willkürlich zu, sondern er will retten, was zu retten ist. Und Gott will retten, was zu retten ist. Deshalb sollten wir sagen, rette sich zu Gott, wer kann. Rette sich zu Gott, wer kann. Rette sich zu Jesus, wer kann. Dann hast du eine ewige Rettung in einer Welt, die rettungsbedürftig ist. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist, als wir mit unserem Verstand erfassen können, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.